Der ehrenwerte Derek Hamilton erwachte mit Bauchschmerzen. Natürlich, es war wieder das Magengeschwür. Er wälzte sich auf die Seite, zog die Schublade seines Nachttisches auf, entdeckte eine Tablette und steckte sie in den Mund. Dann setzte er sich aufrecht hin, nahm seine Tasse Tee, nippte daran, schluckte und sagte: »Guten Morgen, Schatz.« »Morgen.« Ellen Hamilton saß auf der Kante des Doppelbetts, in einen Morgenmantel aus Seide gehüllt. Ihre Tasse Tee ruhte auf einem ihrer schlanken Knie. Ellen hatte sich bereits das Haar gekämmt. Ihre Nachtwäsche war so elegant wie der Rest ihrer riesigen Garderobe. Derek trank die Tasse Tee aus und schwang die Beine aus dem Bett. Sein Magengeschwür protestierte bei dieser plötzlichen Bewegung und er winselte vor Schmerz. »Schon wieder?«, fragte Ellen. »Ich nehme an, es hat nichts mit deiner Halbjahresbilanz zu tun, die du gestern erstellt hast, oder?« Derek stemmte sich auf die Beine und ging langsam über den vorgartengroßen, austernfarbenen Teppich ins Badezimmer. Das Gesicht, das er im Spiegel sah, war rot und rund. Das Haar lichtete sich beängstigend und die Wangen wurden von dicken Fettpolstern verunziert. Er betrachtete seinen morgendlichen Bart und zerrte dabei die Fettfalten an Hals und Wangen mal hierhin, mal dorthin, damit die Bartstoppeln sich aufrichteten. Dann rasierte er sich. Diese Übung praktizierte er seit nunmehr 40 Jahren jeden Morgen. Doch sie war so ermüdend wie eh und je. Ja, die Halbjahresbilanz sah schlecht aus. Hamilton Holdings war in Schwierigkeiten. Als Derek die Hamilton-Druckerei von seinem Vater geerbt hatte, war sie ein solides, erfolgreiches und einträgliches Unternehmen. Jasper Hamilton war Drucker gewesen, fasziniert von Lettern und Schriftarten und stets versessen auf die neueste Technologie. Jasper hatte den öligen Geruch der Druckerpressen geliebt, das gute alte Handwerk. Sein Sohn Derek hingegen war Geschäftsmann, der die ständig fließenden Gewinne der väterlichen Firma abschöpfte und in branchenfremden Unternehmen investierte, Weinimport, Einzelhandel und Verlagsindustrie, Papiermühlen und kommerzielle Radiosender. Auf diese Weise erreichte Derek sein wichtigstes Ziel: Gewinne in Vermögenswerte umzuwandeln und dadurch dem Finanzamt aus dem Weg zu gehen. Statt sich mit Bibeln und Taschenbüchern und Werbeprospekten zu beschäftigen, hatte Derek Hamilton sich mit Liquiditäten, Gewinnen und Renditen befasst. Er hatte Firmen aufgekauft, neue unternehmerische Aktivitäten begonnen und nach ein Imperium errichtet. Der anhaltende Erfolg des väterlichen Stammbetriebs hatte die Zerbrechlichkeit und Fadenscheinigkeit dieses Imperiums lange Zeit übertüncht. Doch als die Druckerei in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet, musste Derek erkennen, dass die meisten seiner anderen Firmen unrentabel waren. Er hatte die Investitionen unterschätzt, die erforderlich waren, um sein Imperium erblühen zu lassen. Hinzu kam, dass einige Firmen eine sehr lange Anlaufzeit brauchten, um in die schwarzen Zahlen zu kommen. Als Derek die Notlage erkannte, verkaufte er 49% der Aktienanteile jeder seiner Firmen. Dann gründete er mit dem eigenen Kapital eine Holding-Aktiengesellschaft, von der er wiederum 49% verkaufte. Er beschaffte sich weitere Gelder und handelte einen Überziehungskredit aus, der eine siebenstellige Summe umfasste. Dieser Kredit erhielt das Firmenimperium zwar am Leben, doch die Zinsen, die im Laufe der letzten 10 Jahre rapide gestiegen waren, fraßen die ohnehin spärlichen Gewinne auf. Das alles hatte Derek Hamilton sein Magengeschwür eingebracht. Das Rettungsprogramm für seine Firmen war vor fast einem Jahr angelaufen. Die Neuaufnahme von Krediten wurde eingeschränkt, um die Zinslast zu senken und die Verschuldung zu verringern. Die Betriebskosten waren auf jede nur erdenkliche Weise gesenkt worden, unter anderem durch den Verzicht auf bereits konzipierte Werbefeldzüge und durch die Benutzung der Reste sämtlicher Druckpapierrollen zur Herstellung von Schreibblocks im ehemals väterlichen Stammbetrieb. Inzwischen führte Derek ein strenges Regiment und hielt seinen Dampfer rigoros auf Sparkurs. Doch die Inflation und der allgemeine wirtschaftliche Rückgang waren schneller. Derek hatte damit gerechnet, dass die Halbjahresbilanz aller Welt zeigen würde, dass die Hamilton Holdings die Kurve gekriegt hatte. Stattdessen machte die Bilanz deutlich, dass es weiter bergab ging. Derek tupfte sich das Gesicht mit einem warmen Handtuch ab, rieb sich die Wangen mit Rasierwasser ein und ging zurück ins Schlafzimmer. Ellen war bereits angezogen, saß vor dem Spiegel und schminkte sich. Sie schaffte es immer, sich dann an- und auszuziehen, wenn ihr Mann sich gerade nicht im Schlafzimmer aufhielt. Derek musste plötzlich daran denken, dass er Ellen seit Jahren nicht mehr nackt gesehen hatte. »Und was wirst du jetzt tun?«, wollte sie wissen. Die Frage traf Derek völlig unvorbereitet. Er zog seine Hosenträger stramm. »Ich bin mir noch nicht sicher«, sagte er schließlich. Sie beugte sich zum Spiegel vor und schminkte sich die Lippen. »Das mit deinen Magenschmerzen hat vor 9 Jahren angefangen und dein Vater ist vor 10 Jahren gestorben.« »Ich habe Druckerschwärze im Blut.« Die Antwort kam ganz automatisch, wie bei der Probe eines Theaterstücks. Bei einem zufälligen Ohrenzeugen hätte das Gespräch einen verwirrenden Eindruck hinterlassen. Doch Derek und Ellen kannten dessen Logik. Es gab eine Art Code. Der Tod des Vaters stand für die Übernahme der Verantwortung für die Druckerei und Dereks Magengeschwür stand für seine geschäftlichen Probleme. »In deinen Adern fließt keine Druckerschwärze«, sagte Ellen. »In den Adern deines Vaters ja, aber du kannst den Geruch des guten alten Handwerks nicht ertragen.« »Ich habe eine gesunde, solide, kleine Firma geerbt, das stimmt. Aber ich möchte meinen Söhnen ein Firmenimperium hinterlassen. Wird nicht genau diese Einstellung von Menschen unserer Gesellschaftsschicht erwartet?« »Unsere Söhne interessiert das doch gar nicht, was wir ihnen hinterlassen. Michael baut sein eigenes Geschäft auf, aus eigener Kraft. Und Andrew hat nichts anderes im Sinn, als sämtliche Bewohner des afrikanischen Kontinents gegen Windpocken zu impfen.« Derek konnte beim besten Willen nicht sagen, wie ernst Ellen es meinte. Was sie gerade mit ihrem Gesicht anstellte, machte ihre Miene unleserlich. Kein Zweifel, dass sie es absichtlich tat. Sie tat fast alles absichtlich. Er sagte, »Ich habe eine Pflicht zu erfüllen. Ich beschäftige mehr als 2000 Menschen und vom Wohlergehen meiner Firmen hängen noch weitaus mehr Arbeitsplätze ab.« »Ich glaube, du hast deine Pflicht getan. Du hast die Firma in Krisenzeiten über Wasser gehalten. Das hat nicht jeder geschafft. Für diese Aufgabe hast du deine Gesundheit geopfert. Du hast 10 Jahre deines Lebens dafür hergegeben und Gott weiß was sonst noch.« Bei den letzten Worten senkte sie die Stimme, als hätte sie in letzter Sekunde bedauert, sie ausgesprochen zu haben. »Soll ich denn auch noch meinen Stolz aufgeben?«, sagte Derek. Er zog sich weiter an und versuchte, einen festen kleinen Knoten in seine Krawatte zu binden. »Ich habe aus einer kleinen Klitsche eins der 1000 größten Unternehmen des Landes gemacht. Meine Firmen sind 5-mal so viel wert wie die Druckerei meines Vaters. Ich habe das alles aus dem Boden gestampft. Nun muss ich auch dafür sorgen, dass die Geschäfte laufen.« »Aber du musst es viel besser machen als dein Vater. Du musst viel härter schuften.« »Ja und? Ist das ein so armseliger Lebenszweck?« »Ja!« Ihr plötzlicher Temperamentsausbruch versetzte ihm einen Schock. »Du solltest lieber auf deine Gesundheit achten und darauf, dass du lange lebst und darauf, dass ich glücklich bin.« »Würde es dem Unternehmen gut gehen, könnte ich es vielleicht verkaufen. Aber wie die Dinge liegen, bekäme ich nicht einmal den halben Preis dafür.« Er blickte auf die Uhr. »Ich muss jetzt nach unten.« Er stieg die breite Treppe hinunter und ging in das kleine Esszimmer. Das große war für Partys reserviert, die in letzter Zeit jedoch immer seltener stattfanden. Auf dem runden Tisch lag bereits das Silberbesteck. Eine ältere Frau mit Schürze brachte eine halbe Grapefruit ins Zimmer, die auf einem Teller aus feinem China-Porzellan lag. »Heute nicht, Mrs. Tremlett«, sagte Derek zu der Frau. »Nur eine Tasse Tee, bitte.« Er nahm die Financial Times vom Tisch. Die Frau zögerte, dann stellte sie die Schüssel an Ellens Platz. Derek hob den Blick. »Nehmen Sie das bitte fort, ja?«, sagte er leicht gereizt. »Servieren Sie Mrs. Hamilton das Frühstück erst, wenn Mrs. Hamilton herunterkommt und nicht schon vorher.« »Wie Sie wünschen«, murmelte Mrs. Tremlett und entschwand mit der Grapefruit und dem Porzellanteller. Als Ellen ins Esszimmer kam, setzte sie das Streitgespräch an dem Punkt fort, an dem es unterbrochen worden war. »Ich glaube nicht, dass es eine Rolle spielt, ob du für die Firma 500.000 oder 5 Millionen Pfund auftreiben kannst. So oder so wären wir nicht besser dran als jetzt. Wir führen ja ohnehin kein schönes, harmonisches Leben. Da spielt es doch gar keine Rolle, ob wir dieses Leben als arme Schlucker oder als reiche Leute führen.« Derek legte die Zeitung auf den Tisch und blickte Ellen an. Sie trug ein sündhaft teures, cremefarbenes Kostüm, eine bedruckte Bluse aus Seide und handgefertigte Schuhe. Er sagte, »Du hast ein luxuriöses Zuhause, du hast Bedienstete, du hast Freunde und du kannst am gesellschaftlichen Leben teilhaben, wenn du dir die Mühe machst, deine Möglichkeiten zu nutzen. Aber sieh dich doch an. Heute Morgen trägst du Kleidung im Wert von mehreren hundert Pfund und wahrscheinlich fährst du nicht weiter als bis ins Dorf. Manchmal frage ich mich, was du vom Leben erwartest.« Ellen wurde rot. Ein seltenes Ereignis. »Das will ich dir sagen«, begann sie. Jemand klopfte an die Tür und ein gut aussehender Mann kam ins Zimmer. Er trug einen Überzieher und hielt eine Mütze in den Händen. »Guten Morgen, Sir, Madam«, sagte er. »Wenn Sie den Zug um 7:45 noch erreichen wollen, Sir...« »Schon gut, Bridget«, sagte Derek. »Warten Sie in der Eingangshalle.« »Sehr wohl, Sir. Darf ich fragen, ob Sie heute den Wagen benutzen möchten, Madam?« Hamilton sah Ellen an. Ohne den Blick vom Teller zu nehmen, erwiderte sie, »Ich glaube schon, ja.« Bridget nickte und verließ das Zimmer. Derek sagte, »Du wolltest mir vorhin erklären, was du vom Leben erwartest.« »Ich finde, ein solches Thema sollte man nicht am Frühstückstisch diskutieren, zumal du es so eilig hast, deinen Zug zu bekommen.« »Wie du meinst.« Er stand auf. »Viel Spaß bei deiner Spritztour. Fahr nicht zu schnell.« »Bitte?« »Fahr vorsichtig.« »Oh, Bridget fährt mich.« Derek beugte sich zu ihr hinunter, um sie auf die Wange zu küssen, doch sie wandte ihm das Gesicht zu und küsste ihn auf den Mund. Als Derek sich aufrichtete, sah er, dass sie schon wieder errötet war. Sie hielt seine Hand und sagte, »Ich brauche dich, Derek.« Er starrte sie an. »Ich möchte, dass wir noch eine lange, glückliche gemeinsame Zeit verbringen, wenn du dich erst aus dem Geschäftsleben zurückgezogen hast«, fuhr sie hastig fort. »Ich möchte, dass du endlich zur Ruhe kommst, dass du dich vernünftig ernährst und wieder schlank und gesund wirst. Ich möchte den Mann wiederhaben, der mir in einem Riley Cabrio den Hof gemacht hat, den Mann, der mit Orden an der Brust aus dem Krieg heimkehrte und mich geheiratet hat, den Mann, der meine Hand hielt, als ich unsere Kinder zur Welt gebracht habe. Ich möchte dich lieben.« Derek stand da, wie vom Donner gerührt. So war sie noch nie zu ihm gewesen, noch nie zuvor. Er machte gar nicht erst den Versuch, ihre Worte geistig zu verarbeiten. Er wusste nicht, was er sagen sollte, was er tun sollte, wohin er schauen sollte. Er sagte, »Ich muss den Zug erwischen.« Sie hatte sich rasch wieder unter Kontrolle. »Ja, du musst dich beeilen.« Derek schaute sie länger an als ursprünglich beabsichtigt, doch sie wich seinem Blick aus. Er sagte, »Auf Wiedersehen.« Sie nickte stumm. Derek ging aus dem Zimmer. In der Eingangshalle setzte er seinen Hut auf und ließ sich von Bridget die Tür öffnen. Der dunkelblaue Mercedes stand auf der kiesbedeckten Auffahrt und schimmerte im Sonnenlicht. »Sieht ganz so aus, als würde Bridget den Wagen jeden Morgen waschen, bevor ich aufstehe«, ging es Derek durch den Kopf. Während Bridget ihn zum Bahnhof fuhr, dachte Derek an das sehr merkwürdige Gespräch mit Ellen. Durch das Seitenfenster beobachtete er, wie das Sonnenlicht auf den bereits herbstbraunen Blättern der Bäume spielte und rief sich dabei die Schlüsselszenen des Gesprächs ins Gedächtnis. »Ich möchte dich lieben«, hatte Ellen gesagt, mit der Betonung auf dich. Und als sie über die Dinge sprach, die er dem Unternehmen geopfert hatte, war die Bemerkung »Und Gott weiß, was sonst noch« gefallen. »Ich möchte nur dich lieben, keinen anderen Mann.« »Hat Ellen das gemeint?« fragte sich Derek. »Hast du nicht nur deine Gesundheit, sondern auch die Treue deiner Frau verloren?« Nein, wahrscheinlich hatte sie ihn bloß eifersüchtig machen wollen, indem sie den Verdacht erweckte, dass sie einen Liebhaber hatte. Das wäre typisch für Ellen. Sie verstand sich darauf, ein kunstvolles Netz zu spinnen. Plumpe Hilfeschreie waren nicht ihr Stil. Nach der niederschmetternden Halbjahresbilanz konnte Derek häusliche Probleme ungefähr so gut gebrauchen wie eine Gläubigerversammlung. Aber da war noch etwas anderes. Ellen war errötet, als Bridget sie gefragt hatte, ob sie den Wagen brauche. Dann hatte sie sehr hastig gesagt, »Bridget fährt mich.« Derek fragte, »Wohin bringen Sie Mrs. Hamilton, Bridget?« »Sie fährt selbst, Sir. Ich mache mich im Haus und im Garten nützlich. Da gibt es immer sehr viel...« Zu tun, ja, schon gut, unterbrach Derek ihn. Ich war nur neugierig. Es sollte keine Zeitstudie sein. Sehr wohl, Sir. Sein Magengeschwür stach ihn. Der Tee, dachte Derek. Ich hätte zum Frühstück Milch trinken sollen.